Suhrkamp Audio.
Christa Wolf liest aus ihrem Essayband Der Worte Adernetz. Sie hören das Vorwort des Sammelbandes mit dem Titel Kenntlich werden, gelesen im Januar 2007.
Die Arbeit an diesem Text, der die Beiträge dieses Bandes bündeln soll, fällt in die Zeit eines Aufenthalts auf dem Lande, der Beobachtung langsamer Fortschritte, der vorfrühlingshaften Natur am Tag, gemeinsamer Essen und Zusammenkünfte unterschiedlicher Menschen, in der alten Pfarrhausküche an den Abenden, an denen die Dunkelheit durch die beiden Fenster, die nach Westen gehen, langsam einfällt. Es gibt noch nicht die dramatischen Sonnenuntergänge der späteren Monate, sondern eine immer tiefere Dämmerung, die wir erst wahrnehmen, als wir unsere Gesichter nicht mehr erkennen. Da zünden wir eine Kerze an. Zuerst sind wir 6 Menschen, die gegrillten Fisch, Reis, Salat essen. A, der Abiturient, der Jüngste unter uns, der gerade ein ökologisches Praktikum auf einer Nordseeinsel absolviert, belehrt uns, dass wir diesen Fisch eigentlich nicht essen dürften. Die Bestände seien überfischt. Eigentlich, sagt er, dürften wir fast keine Seefische mehr essen, die in den uns nahen Gewässern vorkommen. Alle vom Aussterben bedroht. Wir sind betroffen, zweifeln, diskutieren, verhandeln. A ist unerbittlich. Neue Freunde kommen herein, bringen Wein mit, Oliven, griechische Brotaufstriche, selbstgebackenes Brot. Das Essen geht weiter. Saubere Schüsseln und Teller werden auf den Tisch gestellt. Der neue Wein wird verkostet, der Stimmungspegel steigt. Im Lauf des Abends vergrößert sich die Zahl der Gäste. Alle Altersgruppen sind darunter, junge Leute, Männer, Frauen im besten Alter. Ich sehe, dass ich wieder die Älteste bin. Das mag der Grund dafür sein, dass ich, wahrscheinlich nur ich, eine leise Trauer spüre in diesem lebhaften, freundschaftlichen Kreis. Uns Alte haben schon zu viele Freunde, Altersgenossen, die uns nahe waren, für immer verlassen. Manche von ihnen sind durch Beiträge, die ihnen gelten, in diesem Band vertreten. Es bleibt ein Verlustgefühl, schon gewohnt. Seit Tagen und bis in jene Abendstunden hinein beschäftigt mich die Frage, um welches Zentrum dieser Text kreisen müsste. Ich möchte darüber reden. Ich brauche Anregung, Inspiration. Ich lege das Inhaltsverzeichnis für meinen Essayband auf den Küchentisch und sehe, auch andere haben Papiere, Pläne, Faltblätter, Kataloge mitgebracht. Alle möglichen Berufe sind versammelt. Studenten, eine Statikerin, ein Grafiker, ein Politiker, eine Pastorin, Autoren, Mitarbeiterinnen an verschiedenen Projekten, Menschenrechte, Grundlagen der Zivilgesellschaft, Einwanderungsprobleme, umfangreiche, nützliche Tätigkeitsbereiche. Was haben die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, denen die einzelnen Beiträge in meinem Band gewidmet sind, mit uns, was haben sie miteinander zu tun? Nach welchen Gesichtspunkten habe ich sie ausgesucht? Wie ein Signal taucht ein Wort immer wieder in mir auf, lässt sich nicht verdrängen. Barbarei. Ja, alle die Autoren, die in diesem Band versammelt sind, haben gegen die Barbarei angeschrieben. Mit Erfolg, frage ich voreilig. Mit der Wahl der Wörter fängt es ja an. Sehr umsichtig sollte man da sein, sage ich mir. Wörter aus dem Bereich der Produktion, der Effizienz, sollte man tunlichst meiden. Wieso? Weil mit ihnen die Barbarei beginnt. Erfolg als Zielstellung erfordert doch pflichtgemäße, mechanische, oft auch lieblose Erfüllung eines von außen aufgebürdeten Auftrags. Gefühllosigkeit. Ist sie nicht eine Voraussetzung für Barbarei? Die Frage, wie aus dem anscheinend oder scheinbar so harmlosen, humanen 19. Jahrhundert das barbarische 20. hervorbrechen konnte, das Historiker als das Düsterste in unserer Geschichte bezeichnet haben, das Jahrhundert, dem alle die Autoren des Bandes angehören, dem auch ich angehöre. Diese Frage ist nicht neu. Schon um 1900 im tiefsten Frieden haben die sensibelsten Geister ihr Unbehagen an dieser Kultur empfunden und ausgedrückt. Immer waren und sind es die künstlerisch-geistig Arbeitenden, die in ihrer Seele und in den Seelen ihrer Zeitgenossen jenes Vorbeben spüren, das später als Katastrophe ausbrechen wird. Hat man ihnen je geglaubt? Die Frage ist drückend. Anscheinend wird sie dringlicher, je älter ich werde. Und gründen diese Katastrophen auf irreparablen Schäden in den Wurzeln unserer Zivilisation? Ich sammle Antworten auch hier an diesem Tisch. Gerade hier. Aussagen, Belege, Beweise und Gegenbeweise um diesem 21. Jahrhundert, in das ich wieder erwarten noch hineingeraten bin, ohne recht heimisch in ihm zu werden, eine Chance einzuräumen. Als ahnten sie, worum es mir geht, kommen meine Tischgenossen meinem Streben entgegen. Das Stichwort Abendland ist gefallen. Einer der Freunde ist auf Urlaub von einer Hilfsorganisation im Kosovo und berichtet von den Zuständen dort nach dem letzten Krieg und von den Hoffnungen der Menschen. Die Rede kommt also auf die christlichen Werte, die in aller Munde sind, weil sie angesichts der Verwahrlosung vieler Jugendlicher wieder in die Familien, soweit es sie noch gibt, hineingetragen werden sollen. Sie, die christlichen Werte, seien doch, sagen die Politiker, die uns dafür gewinnen wollen, die Grundlage für unsere europäischen Werte. Schweigen. Und welches, frage ich in den Raum hinein, sind denn eigentlich die europäischen Werte? Da mischt H., die Studentin, Fachkulturwissenschaft, sich heftig ein. Sie findet das Gerede von den europäischen Werten unerträglich arrogant. Wie könnten wir es uns anmaßen, uns noch auf europäische Werte zu berufen? Habe der Holocaust uns nicht ein für alle Mal das Recht darauf entzogen? Dieses Recht gelöscht in der mir unzugänglichen Computersprache des neuen Jahrtausends gesprochen. Sie finde, sagt H., die Werte unserer Kultur, die man so oft als naturgegeben, als allgemeingültig hinstelle, seien eine bewusste Konstruktion, die auch dazu diene, andere Werte, Angehörige anderer Kulturen auszuschließen. Ich spüre eine Erregung, meine Fragen werden hier verhandelt. Ihr Zuschauenden, unter deren Blicken getötet wurde, Zeilen der Nelly Sachs. Insgeheim zähle ich nach, 7 der 14 Autoren dieses Bandes sind direkt von Verfolgung betroffen gewesen, das ist kein Zufall. Die anderen umkreisen mit ihren Nachforschungen, mit ihren Gedanken direkt und indirekt die Frage nach jener anfälligen, faulen Stelle in unserer Kultur, die der Verlockung durch Verführung dem Druck der Macht nicht standhielt, die brüchig war, die brach, aus der das Unheil sich ergoss, wie in jener satanischen Nacht, die Hermann Sinzheimer beschreibt. Und was sollten Sie, die Betroffenen, was sollen wir, die Nachgeborenen, die wir uns aufs Schreiben verlegt haben, in dieser Zeit, an diesem Ort, anderes wieder und wieder bedenken als dieses, wie konnte es geschehen? Und sind wir dagegen gefeit, jetzt und hier, da die Zeitung von heute auf ihrer ersten Seite von einem rassistischen Überfall auf einen Schwarzen berichtet, gar nicht weit von hier? Da der Bürgermeister einer kleinen Stadt, in der ein Unternehmer sich ansiedeln, höchst fragwürdige Produkte herstellen und damit ein paar Arbeitsplätze schaffen will, verlautbart, Moral können wir uns nicht leisten. Wir haben zu viele Arbeitslose. Da eine junge Frau ihr neugeborenes Kind tötet, um ihren Ausbildungsplatz nicht zu verlieren, ist mein Verdacht berechtigt, dass solche Vorfälle Zeichen und zugleich Nährboden sein könnten für die Ausbreitung einer Infektion? Woher aber die Anfälligkeit? Wieder Nelly Sachs mit einem wehmütigen Lächeln. Die Sehnsucht, glücklich zu sein, ist eben stärker als die Sehnsucht, gut zu sein. Welches Glück wird denn ersehnt? Das Glück des Konsumierens, das wir ja auch kennen. Das Glück, sich bewusstlos, kinderselig in der Flut der Ablenkungen, der Vergnügungen treiben zu lassen. Die anstrengende Auseinandersetzung mit den Problemen der eigenen Existenz vermeidend. Eine Versuchung wiederum, die uns allen nicht fremd ist. Als könnten die Glückssuchenden nirgendwo Orientierung finden, als gäbe es für sie keinen Beistand, wenn sie einer tieferen Sehnsucht folgend zur Person unterwegs sind. Als gäbe es die Artikel, die Reden, die Bücher nicht von Autoren geschrieben, die Verhöhnung, Verfolgung, Vertreibung auf sich genommen haben, um eben diese Bücher schreiben zu können, die für viele Angehörige meiner Generation wegweisend wurden. Ich merke, wie das Gefühl mich wieder überkommt, einer überholten, aussterbenden Art anzugehören, deren Erfahrungen nicht mehr gebraucht werden. Aus drei Gesellschaftsordnungen könnte ich Erinnerungen beisteuern, Erinnerungen an normales Leben, an Abwege, Irrtümer, Konflikte, Glücksmomente und Verzweiflungen, an Zusammenbrüche, Einsichten, Lernprozesse, an beharrliche Hoffnung, an anstrengende und lustvolle Bemühungen um Veränderung. Kann ich auch Gründe benennen für den wieder aufflammenden Hass gegen alles, was fremd ist und als Bedrohung empfunden wird? Kenne ich Möglichkeiten, ihn zu bekämpfen? Als Gegenmittel gegen irrationalen Wahn, die ich am eigenen Leib erprobt habe, fallen mir ein Namen von Schriftstellern, Titel von Büchern, Schicksale von literarischen Gestalten. Das siebte Kreuz habe sie noch nicht gelesen, sagt die Freundin der Studentin. Das geht also auch. Man wird heute 20 und hat das siebte Kreuz nicht gelesen. Ich weise mich zurecht. Was alles hatten wir nicht gelesen, als wir 20 wurden? Und schlimmer, was alles, wie viel gute Literatur mochten die gelesen haben, es waren ja viele Studenten, Gebildete darunter, die dann diese Bücher auf die Scheiterhaufen warfen. All das Geschriebene, all das Gelesene machte und macht anscheinend nicht immun gegen den Virus, wie nenne ich ihn, des Bösen, der Vernichtungslust, des abgrundtiefen Nihilismus, der doch, das hoffe ich, nicht naturgegeben ist, sondern gezüchtet wird in wieder einmal unglückseligen Verhältnissen. Eine Gesellschaft, die sich nicht erinnert, sei krank, schreibt Heinrich Böll. Er nennt die Bundesrepublik ein trauriges Land, aber ohne Trauer. Es hat seine Trauer delegiert über die Grenze nach Osten. Der Osten, die andere deutsche Hälfte, hat aber die Trauer nicht angenommen, hat sie am liebsten postwendend zurückgeschickt. Hat sich selbst Optimismus und Frohsinn verordnet, sodass manche Autoren einen absurden Kampf führen mussten, den Kampf um die Rechtmäßigkeit von Trauer. Mir kommt der Gedanke, dass man im Verlauf der Wiedervereinigung eigentlich auch zwei Arten von Trauer hätte offenlegen sollen. Nach ihren Wurzeln fragen und indem man sich um Verständnis bemüht hätte für die Trauer des je anderen, vielleicht zu ihrer Milderung und zum Verständnis der eigenen Trauer beigetragen hätte. Aber darauf kamen wir nicht, denke ich, da doch Jubel angesagt war. So blieb jede Hälfte mit ihrer Trauer allein, mit ihrer eigenen Last des jahrhundertealten, unglücklichen deutschen Bewusstseins. Dieser Begriff ist den Jüngeren nicht bekannt. Das sollte mich freuen. Und Marxens Wort von der deutschen Misere? Bis heute? Das Empfindliche, das gestörte deutsche Selbstempfinden, dem Brecht ein Gegenmittel anempfiehlt. O Deutschland, wie bist du zerrissen und nicht mit dir allein. In Kälte und Finsternissen lässt eins das andere sein. Und hättst so schöne Auen und reger Städte viel, tätst du dir selbst vertrauen, wär alles Kinderspiel. ...1952 geschrieben, mitten im Kalten Krieg. Gilt das noch heute, in den veränderten Verhältnissen? Bin ich entmutigt über die Folgenlosigkeit aller dieser Texte? Den Widerspruch, den ich an diesem Tisch erfahre, habe ich mir gewünscht. Ich komme auf meinen Band zurück. Haben nicht all diese und so viele andere Autoren über die Jahrhunderte hin redlich, da gilt dieses Wort, das ihre getan, sich selbst und ihren Lesern, den Deutschen, die Zeit, die Gesellschaft, in der sie lebten, kenntlich zu machen. Ihnen, auch als es das Modewort noch nicht gab, ein Gefühl, ein Bewusstsein von Identität zu geben. Ich muss zurückblicken. Hans Meyer, deutscher Jude, durchdrungen von deutscher Kultur, stellt fest, Deutschsein und Humansein fallen so oft in der Geschichte nicht zusammen. Wieso nicht? Ist ihr Zusammengehen als Möglichkeit endgültig erstickt worden im Blut der Bauernkriege und dann wieder in jeder der verunglückten Revolutionen in Deutschland? Die Aufklärung, stolze Schöpfung eines kleinen Kreises hochgebildeter Männer, deren eines Fahnenwort Toleranz gewesen ist, berührt die wenig oder gar nicht Gebildeten nicht. Jene, die auf den Feldern später am Fließband schuften. Moses Mendelssohn, preußischer Schutzjude, einer der wichtigsten Aufklärer, dessen Grab in der Mitte Berlins in der Zeit des Nationalsozialismus auch geschändet wurde, schreibt 1784, die Worte Kultur, Bildung sind in unserer Sprache noch neue Ankömmlinge. Sie gehören vor der Hand nur zur Büchersprache. Der gemeine Haufe versteht sie kaum. Es wäre aber darauf angekommen, denke ich. Und wie dringlich würde es heute darauf ankommen, diese immer noch neuen Ankömmlinge in der Alltagssprache des gemeinen Haufens willkommen zu heißen. Was bedeutete auch den Armen, auch den ausländischen Bewohnern unseres Landes, Zugang zu ihnen zu verschaffen? Wir sind uns einig im Erstaunen darüber, dass die sozialen Verhältnisse so selten öffentlich als ein wichtiger Grund für die sich steigernden Ausbrüche von Gewalt benannt werden, trotz der Lehren aus der deutschen Geschichte der 20er Jahre. Volker Braun schildert den Prozess der schleichenden Entfremdung durch Entzug gesellschaftlich sinnvoller Arbeit an den vier Werkzeugmachern, die sich so sicher waren, unersetzlich zu sein in ihrer hohen Qualität als Facharbeiter, die dann im Prozess der Wiedervereinigung, der über ihren Betrieb hinwegfegt, zuerst ihr Ansehen, dann ihre Arbeit verlieren. Der Umbau, die Demontage von Menschen durch Arbeitslosigkeit. Die jungen Leute an unserem Küchentisch können nicht verstehen, dass ganze Generationen gebildeter Deutscher sich der Täuschung hingeben konnten, ihr Land und Europa verkörpere den höchsten Standard von humaner Moral in der Welt. Haben sie das Entsetzen ganzer Kontinente vor den Untaten des weißen Mannes nicht wahrgenommen? Fragt U., der in seiner Zivi-Zeit als Altenpfleger gearbeitet hat und jetzt Geschichte studiert. Sind Selbsttäuschungen so unauflösbar? Vielleicht gelingt es eurer Generation, auf sie zu verzichten, möchte ich sagen. Weiß aber, dass immer nur Minderheiten es auf sich nehmen, sich selbst, ihr Land, einfach zu sehen, wie es ist. Diesen Schmerz auszuhalten. Zeit ist vergangen. Um den Tisch herum hat man sich naheliegenden Themen zugewandt. Es wird von der Pflasterstraße gesprochen, die wir dem Dorf möglichst erhalten wollen. Von der gemeinsamen Arbeit in R., unserem Nachbardorf, am 1. Mai. Als vor wenigen Jahren einige, die jetzt mit an unserem Küchentisch sitzen, die Vision entwickelten, dieses große Stallgebäude im Nachbardorf, das mit seinem seltenen, mächtigen Dachbalkenwerk dem Verfall preisgegeben schien, durch gemeinsame Arbeit und durch Spenden von Sponsoren zu retten, habe ich nicht an die Verwirklichung eines solchen Plans geglaubt, habe das aber verheimlicht. Jetzt sage ich es. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass ihr, sage ich, diese immense Arbeit über Jahre hin leisten könntet, dass dieser verwahrloste Hof, in dem jetzt schon einige Handwerker ihre Werkstätten haben, einmal als geistiges, soziales, kulturelles Zentrum auf die Region ausstrahlen würde. Was uns zusammenhält, ist die Freude. Ein Wort, das in keiner öffentlichen Verlautbarung, in keinem Produktionsplan vorkommen könnte. Die Freude, durch gemeinsame, uneigennützige Tätigkeit etwas wachsen zu sehen, was seinerseits wieder Freude verbreitet. Effizienz, Erfolg, Konsum, Besitz sind Wörter aus der anderen Welt, denke ich, in der wir alle auch leben, von der wir nicht unberührt sind und nicht unbeeinflusst. Träumen die, die um unseren Küchentisch sitzen, davon, dass ein Netzwerk solcher Aktivitäten von unten sich über das Land ausbreiten wird und Kräfte gegen Resignation und Lähmung weckt, die der Nährboden für dumpfe Gewaltfantasien sind? Ein soziales Netzwerk, das auch Belastungen aushalten würde? Das beste, das einzig wirksame Mittel gegen Hass und Gewalt? Nicht übertreiben, ermahne ich mich. Auf der Suche nach Widerspruch gebe ich zu bedenken, wie wenig Leute doch an solchen Tätigkeiten teilnehmen, verglichen mit der großen Masse eher mutloser, auch gleichgültiger Menschen. Gewiss, gewiss, erwidert man und reicht mir einen dünnen Katalog, auf dem in großen weißen Buchstaben steht, wir haben da eine Idee. Und darüber kleiner gedruckt, Kleinprojekte. Lokales Handeln für soziale Zwecke. Ich blättere die wenigen Seiten auf. Mehrere unserer Tischgenossen waren also wochenlang im Land unterwegs, um die Kleinprojekte zu besuchen. Sie haben die Mitarbeiter, oft nur wenige Leute, interviewt, haben festgehalten, was sie herstellen oder betreiben, haben die einzelnen Initiatoren miteinander bekannt gemacht und ein weiteres Netzwerk über das Land gelegt, dem es sehr an regulären Arbeitsplätzen für seine Bewohner fehlt, sodass immer mehr Menschen es verlassen. Und hier sehr kleine, sehr bescheidene Ansätze in oft abgelegenen Dörfern, lese ich, Begegnungszentrum, Kunstzentrum, Geschichtswerkstatt, Tauschring, Irrgarten, sturmfreie Bühne, Schrottwerkstatt, wache, aufgeschlossene Gesichter auf den Fotos, unverblümte, direkte, konkrete Rede. Wie entsteht Selbstvertrauen? Durch praktische Tätigkeit, und sei sie noch so bescheiden. Und das geschriebene Wort, Literatur? Ich rücke mein Inhaltsverzeichnis in die Mitte, in den Lichtkreis der Kerzen, lese die Namen vor, zitiere Titel, einige Sätze. Ungeteilte Aufmerksamkeit. Bei den meisten Autorennamen werden Bücher genannt, die diese oder jener gelesen hat. M., die sich seit Jahren um die Eingliederung von Immigranten aus anderen Kulturkreisen in unsere Kultur bemüht, erzählt, wie Literatur ihr dabei hilft. Ohne Literatur, sagt T., die als Trainerin Menschen darin übt, mit Konflikten gewaltfrei umzugehen, vor allem in Osteuropa, ohne Literatur möchte sie nicht leben. Sie braucht sie, um sich selbst zu finden. Dies wäre also unser Ziel? Ja, darüber gibt es Einigkeit. Auch darüber, dass uns mit raffinierten und mit gewaltsamen Mitteln eine Ersatzwelt untergeschoben wird, die uns zu kritiklosen Konsumenten machen soll. Wodurch können wir uns fest verankern in der Wirklichkeit, die uns frei, kühn, zu Taten fähig machen würde? Ja, auch mit Hilfe dieser Bücher. Und jeder Mensch ist das Ebenbild Gottes, sagt er, die Pastorin, schlicht. Darin kann er sich halten. Und Literatur, auch wenn sie alles andere als fromm ist, sei eine gesteigerte Wirklichkeit und erwecke in ihren Lesern die Sehnsucht nach einer Transzendenz jenseits der globalisierten Welt der Waren. Ein Gespräch kommt auf, Fragen gehen hin und her. K., die Statikerin, die bis jetzt wenig gesprochen hat, die tagsüber mit Hingabe einen großen Auftrag ausführt, das Balkenwerk einer alten Kirche in der Nachbarschaft auszumessen, das erneuert werden muss. Sie sagt, es sei die Sehnsucht nach einer Utopie, ohne die man schwer leben könne, die wir in diesen Büchern fänden. Utopie? Inzwischen fast ein Tabuwort, sage ich. Na und? Sagt K. Wer will uns verbieten, nach unseren eigenen Bedürfnissen zu forschen? Und das zu artikulieren, sagt sie, da seid ihr gefragt. Übrigens, was die Diskussion um Werte betreffe, Sie habe sich überlegt, dass es eigentlich nicht um Werte gehe, sondern um einfache, verbindliche Normen. Wie man sich verhält, was man tut und was man nicht tut. Was sich gehört und was nicht. Wenn das wieder allgemein gelten würde, wäre manches gewonnen. Gut, aber das wird ein neuer Abend demnächst. Es ist spät geworden. Manche müssen noch in Nachbardörfer fahren. Ich raffe meine Papiere zusammen, getröstet, merke ich, aber wodurch? Nichts Besonderes ist geschehen oder entdeckt worden. Ein ganz normaler Abend unter Freunden, über Alltägliches ist gesprochen worden, über einfache Tätigkeiten, die den Grund legen für menschliches Zusammenleben. Glaube ich, dass ein Wunder geschehen wird, wie die Segers damals, als sie zu ihrer Freude sieht, dass die Glasfenster von nach dem Krieg von Saint-Chapelle in Paris, die im Krieg entfernt worden waren, wieder eingesetzt werden. In ungewohnten Überschwang hofft, ein Wunder wird das zweite Jahrtausend beschließen, Glasfenster, vor denen die Kugeln weichen. Das wohl nicht, denke ich. Die Kugeln weichen nicht, nicht vor Glasfenstern, nicht vor Menschen, wir erleben es jeden Tag. Aber ein Abend wie dieser erneuert, woran ich festhalten will, den Glauben an Irdisches.
Der Worte Adernetz ist erschienen in der Edition Surkamp. Der Band hat 170 Seiten und kostet 9 €.